Nicht umsonst hat Homer schon in den ersten Zeilen der Ilias, jenes Prototypus europäischer Gewaltberichterstattung, einen Zorn beschworen, der als ursprünglicher Sprengstoff den Entladungen des europäischen Gewaltkontinuums innewohnt. Singe, Göttin, den Zorn des Peleiaden Achilles, der zum Verhängnis unendliche Leiden schuf den Achaiern und die Seelen so vieler gewaltiger Helden zum Hades sandte, aber sie selbst zum Raub den Hunden gewährte und den Vögeln zum Fraß. Wer dies beim Wort nimmt, kann sich davon überzeugen, dass Zorn das erste Wort des europäischen Geschichtenstroms ist. Und das ist zugleich das Grundwort unserer politischen Psychologie, eher noch das unserer politischen Energetik darstellt. Die Ilias ist ein gesprochenes oder gesungenes Fresko, das unentwegt nur von diesem einen handelt, von dem Heldenzorn und seiner Erscheinung in heroischen Explosionen, die von dem zeitgenössischen Publikum wie Veröffentlichungen einer göttlichen Gewalt angestaunt wurden. Das Zürnen des Helden hat in der alten Welt unmittelbar epiphanische Implikationen. Und wo die Gewalt sich manifestiert, wo ein heroisches Übermaß an Kraft, an Mut, an Tötungswille und Tötungsfähigkeit hervorbricht, dort betet die öffentliche Aufmerksamkeit gleichsam spontan zu der erschienenen Gewalt. Man blickt auf sie wie auf das faszinierendste Attribut des Gottes und schaut zu ihr auf wie zu dem Gott selbst, von dem man überzeugt bleibt, dass er im Arm und in der Waffe seines Favoriten in die Welt eintritt. Die Gewalt ist seither ein fast unentbehrliches Attribut der Majestät. Und in dem Maß, wie Majestät erscheinen soll, muss sie auf ihre Fähigkeit, den Tod zu geben, anspielen, wäre es auch in so sublimen Gestalten wie noch in Mozarts Sarastro, der angeblich die Rache nicht mehr kennt, oder in Rilkes schrecklichem Engel, von dem es heißt, dass er es gelassen verschmähe, uns zu zerstören. Schon dieser lakonische Blick auf antike Überlieferungen zeigt, dass es für Europäer mindestens zwei Wege in die Ausdruckswelt der Gewalt gibt. Den thyestischen Weg, wo die Gewalt sich erbricht und proliferierend als Fluch auf die Nachgeborenen fällt, und den Achillesweg, auf dem die Gewalt in erhabenen Explosionen ein evidentes höheres Recht auf Herrschaft, Erfolg und Sieg zu offenbaren scheint. Diese beiden Wege wurden von Europäern als Straßen in die Zukunft ausgebaut. Und man muss sich nur die Mühe machen, den Ausbau dieser Gewalttrassen in der europäischen Geschichte zu verfolgen, um folgerichtig durch das römische Imperium und die neueuropäischen Nationalkulturen zu reisen, um zuletzt, ohne je das älteste Gewaltkontinuum zu verlassen, in der Weltökumene der aktuellen elektronischen Medienzivilisation anzukommen. Wenn Gewalt in Darstellungen erscheint, so beginnt ein Prozess der Mitteilung von Gewalt durch Zeichen. Die erste Teilung der Gewalt ist ihre Darstellung. Daher kann es keine unschuldige Gewaltrepräsentation geben, keine unbeteiligte Erinnerung an sie, keine harmlose Wiedergabe im Bild oder in der Geschichte. Wo immer sie zitiert wird, dort ist sie als zitierende Macht selbst mit im Spiel. Ihr Erzähler ist immer ihr Komplize, ihr Chronist, ihr Mitspieler, ihr Kritiker, ihr Partner. Wer sie mitteilt, teilt die Sache selbst und setzt damit die erste Gewaltenteilung ins Werk. Ihr Bild zerschneidet gewissermaßen die rohe und absolute Gewalt in zwei Teile. In sie selbst nämlich und ihren Reflex, der nunmehr zweideutig als immer noch sie selbst oder auch schon als ihr Widerpart gedeutet werden kann. Das Bild der Gewalt kann wirken und gelesen werden, zum einen als ihre Fortsetzung und Verdoppelung, gleichsam als wären die Bilder die Gefolgsleute der Ursache, aber auch als ihre Brechung und Schwächung, als ihre Spiegelung in etwas, was nicht sie selbst ist und was ihr wie eine Gegenmacht widersteht. Hier stoßen wir auf den Doppelcharakter aller Darstellungen, als Teilhabe und als Übersetzung in ein anderes Medium. Wenn Gewalt erscheint, so nimmt sie immer schon das Risiko auf sich, entweder in ihr Bild überzutreten, um sich in diesem fortzusetzen, oder sich in ihrem Bild zu brechen, um den Widerstand der Darstellung gegen das Dargestellte zu erfahren. Von ihr selbst her will die Gewalt in ihrem Bild so unvermittelt wie möglich weiterleben. Wäre es anders, so gäbe es keine Kulte um heilige Orte und Symbole, keine Darstellung der Macht in Bildern,